RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Beamte der Europäischen Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen aus dem Jahr 2022 hervor, die die Zeitung nach eigener Aussage vollständig einsehen konnte. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Ziel der Aktionen sei es gewesen, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen, schreibt die Zeitung. Dafür soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein. Laut der Welt am Sonntag sind die Verträge sehr konkret. So seien als Gegenleistung für Fördergeld etwa eine bestimmte Anzahl an Lobbybriefen, Nachrichten in Social Media und Treffen mit Parlamentariern gefordert worden. Als Beispiele werden Klagen gegen deutsche Kohlekraftwerke genannt oder auch die Beeinflussung von EU-Abgeordneten, bevor über Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien abgestimmt wurde.
In Deutschland arbeiten so viele Rentner wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Laut Magazin Stern ergab eine Anfrage des BSW, dass es im Jahr zuvor noch 51.000 weniger waren. Aus der Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der arbeitenden Ruheständler vervierfacht. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner insgesamt ist dagegen im gleichen Zeitraum nur geringfügig gestiegen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte zuletzt eine Debatte zu dem Thema ausgelöst. Aus seiner Sicht arbeiten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zu wenig. Für mehr Wohlstand sei es nötig, die Zahl zu erhöhen und entsprechende Anreize zu schaffen. BSW-Chefin Wagenknecht warf Linnemann vor, Rentner mit der Debatte zu verhöhnen.
Ein von der US-Regierung unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener Migrant ist zurück in den USA. Wie Justizminister Bondi mitteilte, wurde der Mann allerdings nach der Landung festgenommen. Ihm wird Menschenschmuggel vorgeworfen. Sein Fall hat einen vielbeachteten Rechtsstreit ausgelöst. Die Trump-Regierung hatte ihn irrtümlich abgeschoben und trotz gerichtlicher Anordnung lange Zeit nicht zurückgeholt. Anlässlich des Tags der Organspende sind heute bundesweit Veranstaltungen geplant. Bürgerinnen und Bürger werden dabei aufgerufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen Organspendeausweis auszufüllen. Die zentrale Auftaktveranstaltung findet im bayerischen Regensburg statt. Die Organspendezahlen bewegen sich auf einem niedrigen Niveau. Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland auf einem der hinteren Plätze. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage stark bewölkt mit sonnigen Phasen, dazu Schauer und Gewitter. Im Osten länger freundlich, maximal 16 bis 24 Grad. Am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft bei 15 bis 21 Grad. Und die Zeit, es ist gleich 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Bessenbach, Waldaschaff und Weibersbrunn nach einem Unfall gesperrt. Die Umleitung führt über die U81A. A8 München Richtung Salzburg zwischen Traunstein, Siegsdorf Ost und Anger 8 Kilometer Stau wegen eines defekten Busses auf der rechten Spur. Und die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord in beiden Richtungen bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Eine Umleitung führt über die A2. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info. Ich bin Konstanze Nastarowitz. Guten Morgen und einen guten Start in dieses Pfingstwochenende wünsche ich Ihnen. Und zum Start dieser Stunde geht unser Blick nach Brüssel, wo die NATO-Verteidigungsminister in dieser Woche das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen haben. Angesichts der Bedrohung durch Russland will das Verteidigungsbündnis sich noch besser rüsten, um effektiv abschrecken und verteidigen zu können in den kommenden Jahren. Damit einher gehen auch neue Zielvorgaben für militärische Fähigkeiten. Jedes Land bekommt also konkrete Angaben, was es künftig zur gemeinsamen Abschreckung und Verteidigung beizutragen hat. Für Deutschland bedeutet das nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten brauchen wird. Darüber hat Helge Fuest in den ARD-Tagesthemen mit Henning Otte von der CDU gesprochen. Er ist der Wehrbeauftragte des Bundestages. Die erste Frage an ihn war: Viele Experten fordern eine Wehrpflicht. Was hält die Bundesregierung denn davon ab, sich für die Wehrpflicht auszusprechen?
Die Truppe ist stark gefordert. Sie darf nicht überdehnt werden. Man kann nicht immer mehr auf die Schultern der Soldatinnen und Soldaten packen, sondern die Schultern müssen breiter gemacht werden. Die Bundesregierung hat sich dazu entschieden, hier auf die Freiwilligkeit zu setzen. Der Minister spricht von 60.000 Soldatinnen und Soldaten mehr. Er muss jetzt zeigen, wie das gewährleistet werden kann.
Sie sagen, die Bundesregierung hat sich für eine Freiwilligkeit entschieden oder setzt auf eine Freiwilligkeit. Das war der Weg, den eher die SPD auch einschlagen wollte, die Union ja perspektivisch eher in Richtung Pflicht. Wie kommt man da zusammen und geht das wirklich dauerhaft ohne Pflicht?
Die verpflichtenden Elemente müssen jetzt vorbereitet werden. Sie müssen erhöhbar sein, skalierbar. Vielleicht sogar die Wiedereinsetzung des verpflichtenden Wehrdienstes. Als Wehrbeauftragter werde ich mir das auf Wiedervorlage legen, und zwar noch dieses Jahr. Wir müssen jetzt wirklich auch die Truppe schützen vor einer Überforderung. Sie darf nicht überdehnt werden oder anders gesagt, Politik kann nicht immer mehr Aufträge annehmen und das mit vorhandenem Personal lösen, sondern hier brauchen wir mehr Soldatinnen und Soldaten, um den Auftrag zu erfüllen.
Sie sprechen von diesem Jahr. Wann konkret muss denn wirklich eine Entscheidung fallen, damit die Weichen ja gestellt werden, damit Infrastruktur aufgebaut werden kann, um dieses Ziel zu erreichen?
Der NATO-Gipfel noch in diesem Juni wird Deutschland noch mehr Aufgaben auferlegen für die Bundeswehr. Der Koalitionsvertrag ist auf 4 Jahre ausgerichtet. Das wird nicht reichen, das Ende der Dekade zu diskutieren, sondern muss jetzt in diesem Jahr diskutiert werden. Der Bundesverteidigungsminister hat sehr deutlich gesagt, 60.000 Soldatinnen und Soldaten brauchen wir mehr. Und deswegen muss er auch sagen, wie dies zu gewährleisten ist. Die Karten, Herr Fuest, müssten jetzt auf den Tisch gelegt werden.
Und auch die Diskussion, Sie haben es eben schon angesprochen, ob die Wehrpflicht auch für Frauen gelten soll. Unsere Nachbarn in Dänemark, die werden das voraussichtlich kommende Woche beschließen. Sollten wir das auch tun?
Es sollten jetzt die gesetzlichen Elemente genutzt werden, die da sind. Das Grundgesetz sieht vor, hier einen verpflichtenden Wehrdienst für Männer wieder einführen zu können. Das könnte eine schnelle Lösung sein. Frauen können nur freiwillig geworben werden. Ansonsten bräuchte es eine Grundgesetzänderung. Die ist zurzeit nicht in Sicht. Und von daher gilt es jetzt, das Machbare schnell umzusetzen, damit Truppe nicht überdehnt werden und nicht immer mehr Aufträge an die Truppe gehen, ohne dass das notwendige Personalkontingent zur Verfügung steht.
Das eine ist die Wehrpflicht, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber wenn man sich mal die hohe Abbruchquote von fast 30% aller Neueinsteiger bei der Bundeswehr anschaut, dann muss ja die Bundeswehr insgesamt als Arbeitgeber viel attraktiver gemacht werden. Die bisherigen Versuche, die haben alle zumindest nicht ausreichend geklappt. Welche neue Idee bringen Sie neu in Ihrem Amt? Welche neue Idee bringen Sie damit?
Die jetzige Regelung des Verteidigungsministers sieht vor, dass alle jungen Männer angeschrieben werden und verpflichtend antworten müssen, ob sie Ja oder Nein sagen. Ich habe mir in Schweden das Modell angesehen. Dort werden alle jungen Männer angeschrieben und sie müssen verpflichtend zur Musterung kommen. Da hätte man den direkten Kontakt. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass im Gespräch mit jungen Menschen die Überzeugung wächst, für die Bundeswehr einzutreten, um Frieden und Freiheit auch in der Zukunft zu wahren. Herr Fuest, ich sage aber auch, die Infrastruktur muss angepasst werden. Hier muss das Planungsziel erhöht werden. Das heißt, die Genehmigung muss beschleunigt werden. Hier ist sehr viel zu tun. Die erste Halbzeit der Zeitenwende ist verspielt. Jetzt ist die zweite Halbzeit der Zeitenwende zu nutzen. Eine dritte wird es womöglich gar nicht geben können. Mhm.
Aber noch einmal zu der Attraktivität der Bundeswehr. Da werden ja auch ganz andere Punkte gefordert, schon länger beispielsweise den Führerschein günstiger anzubieten oder Zugang zum Studium zu erleichtern, neue Dienstzeitmodelle oder einfach besser zu bezahlen. Sind das Punkte, die Sie genauso als Priorität sehen?
Unbedingt. Der Dienst für unser Land muss stärker honoriert werden. Für die, die auch freiwillig sich für eine gewisse Zeit nur verpflichten, muss dies auch ein Benefit haben. Sie haben angesprochen, möglicherweise der Führerschein, Anrechnung auf die Wartesemester, vielleicht Rentenpunkte. Und hier ist die Bundesregierung gefordert, sozusagen ein Gesamtpaket zu schnüren, um die Truppe so auszustatten, materiell, finanziell, aber vor allem auch personell, damit der Auftrag erfüllt werden kann. Und der Auftrag ist ein großer, Frieden und Freiheit zu wahren.
Sagt der Wehrbeauftragte des Bundestages Henning Otte in den ARD-Tagesthemen. Ja, die Bedrohungslage in Europa, die hat sich seit dem Ukraine-Krieg deutlich verändert. Wir haben es gerade gehört, es wird wieder mehr über Verteidigungsausgaben und eine mögliche Wehrpflicht diskutiert. Aber immer wieder geht es eben auch auf der ganz individuellen Ebene um die Frage, wie sich die Zivilbevölkerung im Falle eines Angriffs hier in Deutschland überhaupt schützen könnte. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will nun geeignete Schutzräume für die Menschen massiv ausbauen. Die Bonner Behörde arbeitet gerade an einem neuen Konzept, bei dem es allerdings nicht darum geht, neue Bunker zu bauen, sondern andere geeignete Schutzräume zu finden und einzurichten. Jörg Sauerwein.
Tiefgaragen, U-Bahnen, Tunnel oder Keller in öffentlichen Gebäuden könnten im Ernstfall zum Beispiel guten Schutz bieten, heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Allerdings müssten diese Räume oft noch für den Ernstfall entsprechend ausgerüstet werden, zum Beispiel mit Toiletten, damit es die Menschen dort auch mindestens einige Stunden lang aushalten können. Das Konzept des BBK für den Ausbau der Schutzräume in ganz Deutschland dürfte im kommenden Jahr fertig werden. Denn das Ziel lautet, bis zum Jahr 2029 soll die Bundesrepublik wieder zivilschutzfähig sein. Von den früheren 2000 öffentlichen Schutzräumen sind derzeit gerade mal noch knapp 580 diesem Zweck gewidmet. Offiziell, denn laut BBK sind all diese Anlagen derzeit nicht funktions- oder einsatzbereit. Dort wurde wegen des lange Zeit anhaltenden Friedens schon seit knapp 20 Jahren nicht mehr investiert. In Zukunft will die Bonner Behörde stärker auf viele kleinere Schutzräume setzen, die von den Menschen auch schneller erreicht werden können. Das kann auch der eigene Keller sein, der entsprechend umgebaut ist. Deshalb will das BBK im Sommer Broschüren herausgeben mit Hinweisen, wie auch private Räume als Schutzraum eingerichtet werden können. Außerdem sollen auch mögliche Räumlichkeiten in der jeweiligen Umgebung aufgelistet werden, die schon heute einen guten Schutz bieten können.
Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Und da bleibt es weiterhin erstmal wechselhaft und unbeständig. Heute am Samstag bei vielen Wolken immer wieder schauerartiger, teils gewittriger Regen. Daneben auch etwas Sonne, vor allem im Osten mitunter längere, freundliche Phasen. Höchstwerte 16 bis 24 Grad, schwacher bis mäßiger, teils stark böig, auffrischender Südwestwind. Dabei Schauer- und Gewitterböen. Und das sind die Aussichten. Am Pfingstsonntag wechselhaft mit Schauern und Gewittern, sehr windig, 13 bis 21 Grad. Am Pfingstmontag bei Sonne und Wolken gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter, teils windig. Im Süden dagegen freundlich und trocken, 15 bis 22 Grad. Und das sind die aktuellen Temperaturen. Berlin 15 Grad, Frankfurt am Main 15 Grad, Hamburg 12 Grad, Hannover 13 Grad, Kiel 10 Grad, Köln 15 Grad, Leipzig 14 Grad, Rostock 12 Grad und Stuttgart 17 Grad.
Das Interview.
Man kann ja aus sehr verschiedenen Gründen das eigene Herzklopfen hören, weil man verliebt ist zum Beispiel oder weil man Angst hat oder weil man aufgeregt ist. Julia Henning hat das erlebt, als sie vor 3 Jahren ihr Spenderherz bekam. Zum heutigen Tag der Organspende, da hat mein WDR-Kollege Jürgen Wiebeke mit der 24-Jährigen über ihr Leben mit einem Spenderherz gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sich das neue Herz anders angefühlt hat.
Ja, sehr dolle tatsächlich, weil mein altes Herz so schwach war, habe ich gespürt, dass das neue sehr, sehr viel Energie hat und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen.
Was heißt gewöhnen?
Naja, verstehen, dass das gut ist, dass es jetzt so kräftig schlägt und dass es jetzt mein Herz ist, was so kräftig schlägt, das dauert ein bisschen.
Das heißt, da war viel mehr Energie und Sie sind vielleicht in eine Aufregung geraten oder wie kann ich mir das vorstellen anfangs?
Es war viel, viel mehr Energie. Dadurch, dass das alte Herz so schwach war, habe ich das nicht gespürt, wenn es geschlagen hat. Und das neue Herz war sehr motiviert in meiner Brust. Und dadurch habe ich es eben so dolle Schlagen gespürt.
Was können Sie uns sagen über Ihre Emotionen in diesen ersten Tagen oder Wochen vor 3 Jahren?
Ich wusste tatsächlich nicht, dass man so viele Emotionen auf einmal spüren kann. Also es war ein Wechselbad der Gefühle von Trauer, weil ich natürlich wusste, ich habe zwar jetzt endlich mein Spenderherz bekommen, aber irgendwo anders gibt es eben auch die Spenderfamilie, die gerade um die Spenderin oder den Spender trauert und die Entscheidung getroffen haben, seine Organe und eben auch sein Herz spenden zu wollen. Und aber auch natürlich ganz viel Freude, Erleichterung, Dankbarkeit. Am Anfang natürlich auch sehr viele Schmerzen. Aber die Freude und Dankbarkeit, die haben eigentlich so überwogen.
Schmerzen wegen des Herzens?
Wegen der OP. Das ist ja doch kein kleiner Eingriff, wenn mal eben das Herz ausgetauscht wird. Das alte raus, das neue rein. Mhm. Das ist doch mit ein bisschen Aufwand verbunden.
Und es gibt ja wahrscheinlich anfangs auch die große Ungewissheit, ob dieses Spenderherz eigentlich von Ihnen angenommen wird, von Ihrem Körper.
Genau, gerade am Anfang ist das Risiko für eine sogenannte Abstoßung natürlich deutlich erhöht. Das besteht aber tatsächlich auch weiterhin. Also nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, die ersten 3 Tage zählen und danach ist alles gut. Das Risiko besteht weiter und deswegen nehmen wir transplantierten Menschen auch ein Leben lang Medikamente, damit das Spenderorgan nicht abgestoßen wird.
Können Sie etwas darüber sagen, was es für Sie bedeutet, mit diesem Risiko zu leben?
Das ist natürlich irgendwie immer im Hinterkopf, aber man muss da versuchen, irgendwie ein gutes Gleichgewicht zu finden. Also dieses Bewusstsein darüber, dass die Zeit, die man geschenkt bekommen hat durch die Organspende, auch jederzeit wieder zu Ende sein kann. Das muss man so ein bisschen hinten anstellen, damit man auch nicht vergisst, das Leben zu leben bis dahin mit der Zeit, die man eben hat.
Haben Sie gelernt, darüber zu sprechen? Das, was Sie jetzt gesagt haben, das klingt so, wie soll ich sagen, vernünftig.
Ja, dadurch, dass ich mit meiner Herzerkrankung groß geworden bin, mit 12 bin ich schon erkrankt, musste ich früh lernen, vernünftig mit meinem Körper umzugehen und auf meinen Körper aufzupassen. Mhm. Und darüber zu sprechen, habe ich auch gelernt, weil es doch mittlerweile ja, viele Menschen interessiert das Thema Organspende, was mich natürlich sehr freut, wenn mir da eben auch eine Stimme gegeben wird.
Würden Sie denn jetzt nach 3 Jahren sagen, auch wenn Sie wissen, das kann jederzeit schiefgehen, so verstehe ich das, was Sie gerade gesagt haben, dass das Teil von Ihnen geworden ist oder hat das doch noch auch etwas Fremdes?
Nee, was Fremdes hat es auf jeden Fall nicht mehr. Ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, dass es unser Herz ist. Also das meiner Spenderin, meines Spenders und meins und ich eben auch versuche, das Leben für 2 zu genießen.
Das habe ich noch nicht verstanden, diesen Gedanken, wer dieses Wir ist.
Dieses Wir ist meine Spenderperson und ich. Denn ohne meine Spenderperson hätte ich das Herz nicht bekommen und würde vermutlich jetzt auch nicht mehr leben. Und um meine Dankbarkeit auch auszudrücken, versuche ich, das Leben in vollen Zügen zu genießen und denke dabei auch oft an meine Spenderperson und dessen Familie.
Obwohl Sie gar nicht wissen, wer das war.
Genau.
Sie haben vorhin ja auch gesagt, dass da eine Trauer dabei war über den Tod eines Menschen, der diese Organspende überhaupt erst möglich gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwer zu verstehen, wenn man selbst nicht in der Situation war, dass man sich zu einem Menschen und einer Familie, die eigentlich fremd sind, doch sehr nahe fühlt. Also das ist ein Gefühl, was auch sehr schwer zu beschreiben ist.
Sie werden das auch niemals erfahren, weil das Gesetz das ausschließt. Das bleibt ja anonym,
richtig,
diese Spende. Aber angenommen, Sie hätten die Wahl, würden Sie dann gerne diese Familie kennenlernen? Würden Sie gerne etwas erfahren über den Menschen, von dem Ihr Herz stammt?
Ich fände es schön, etwas über meine Spenderperson zu erfahren, ja. Aber es gibt ja zum Glück auch die Möglichkeit, anonym einen sogenannten Dankesbrief zu schreiben. Und das habe ich auch relativ zeitnah nach der Transplantation gemacht, dass ich einen Brief geschrieben habe, in dem ich mich bei meiner Spenderfamilie bedankt habe. Und da gibt es auch die Möglichkeit, darauf zu antworten, auch natürlich anonym.
Ach, Sie haben eine Antwort bekommen?
Nee, ich habe tatsächlich keine Antwort bekommen und finde das aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich ja auch überhaupt nicht weiß, in welcher Situation sich die Familie befindet. Trauert die Familie vielleicht immer noch, ist da überhaupt nicht bereit für? Und das finde ich total in Ordnung und das akzeptiere ich. Mhm. Und mir hat es ganz viel Frieden schon geschenkt, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mich zu bedanken, weil für Geschenke am Geburtstag bedankt man sich auch, das ist selbstverständlich. Und eine Organspende ist ja nun mal das größte Geschenk, was man überhaupt bekommen kann. Und deswegen fand ich es da auch sehr wichtig, mich bedanken zu können.
Aber es ist gewiss, dass Ihr Brief, den Sie anonym geschrieben haben, dann auch dort angekommen ist.
Das ist gewiss. Ansonsten hätte ich Bescheid bekommen. Die Familie hätte auch sagen können, sie möchte den Brief nicht annehmen, nicht bekommen. Aber das ist nicht der Fall gewesen.
War das Glückssache, dass Sie überhaupt ein Spenderherz bekommen haben?
So wie die Situation der Organspende in Deutschland leider ist, war das auf jeden Fall sehr viel Glück, ja.
Dieses Leider könnten Sie uns einen Moment erklären.
Ja, es ist so, dass in Deutschland tatsächlich jeden Tag ungefähr 2 Menschen sterben, die auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen und nicht rechtzeitig eins bekommen. Das bedeutet, letztes Jahr sind 679 Menschen gestorben auf der Warteliste, einfach weil es nicht genug Spenderorgane in Deutschland gibt.
Naja, das ist, finde ich, eine etwas schwierige Formulierung. Also Sie sind ja gestorben, weil Sie krank sind. Sie sind nicht gestorben, weil es keine Spenderorgane gibt. Es gibt ja keinen Anspruch darauf.
Nein, das ist absolut richtig. Es gibt viele Menschen, die ihre Entscheidung zur Organspende, ob dafür oder dagegen, nicht schriftlich festhalten. Mhm. Und wenn Menschen als Organspender in Frage kommen, dann fragen die Ärzte die Angehörigen, ob die Organe gespendet werden sollen. Und wenn von den hirntoten Menschen selber keine Erklärung vorliegt, sagen tatsächlich 80% der Angehörigen nein, weil sie es eben nicht wissen, was ihre Angehörigen gewünscht hätten.
Ist das für Sie in Ordnung, dass man zu diesem Thema ganz anders denken kann, als Sie es tun?
Auf jeden Fall. Wenn ich über Organspende spreche, dann mit dem Ziel, dass Menschen eine Entscheidung treffen. Welche Entscheidung ist mir so gesehen egal. Ich finde es nur wichtig, dass sich Menschen für sich selber entscheiden, um diese Entscheidung ihren Angehörigen im Fall der Fälle eben abzunehmen.
Ich würde gerne nochmal den Faden aufnehmen, den wir vorhin schon kurz angezupft haben. Sie haben gesagt, das war eine schwere OP, die Sie hinter sich hatten. Und danach ist der Weg auch weiterhin schwer. Was können Sie darüber noch sagen? Denn Sie haben vorhin zu Recht gesagt, im Fernsehen denkt man, okay, die ersten 3 Tage sind schwierig und riskant und danach ist das in Ordnung.
Genau. Ich habe ja eben schon gesagt, dass man Medikamente nehmen muss. Die schrauben das eigene Immunsystem herunter, damit das Spenderorgan nicht als fremd erkannt wird und abgestoßen wird.
Ja.
Und dadurch werden aber quasi auch die wirklich schlechten und bösen Erreger, die es gibt, nicht als solche erkannt und nicht angemessen bekämpft, sage ich mal. Und das bringt halt einfach ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko mit sich oder ein erhöhtes Risiko für beispielsweise Krebserkrankungen. Das kommt noch so zu dem Risiko der Abstoßung obendrauf. Aber nichtsdestotrotz wäre die Alternative ja gewesen, dass man ohne Spenderorgan auch stirbt. Und deswegen sind das alles Dinge, die natürlich für einen gesunden Menschen sehr dramatisch klingen. Aber wenn man selbst schon an dem Punkt war, dass man weiß, man ist auf eine Organspende angewiesen, weil man sonst sterben wird, dann sind das Dinge, die man sehr, sehr gerne in Kauf nimmt und die auch nicht so ein großes Gewicht haben, wie man vielleicht denkt.
Ja. Wie ist das denn für Sie eigentlich, wenn Sie sich jetzt mit gleichaltrigen Menschen austauschen, die gesund sind, die an einem ganz anderen Punkt im Leben stehen und für die das auch erstmal sehr fremd sein wird, dass ein so junger Mensch wie Sie sich schon seit vielen Jahren mit dem eigenen möglichen Tod auseinandergesetzt hat?
Ja, das merkt man natürlich, dass man trotz des selben Alters in sehr, sehr unterschiedlichen Lebensphasen steckt und schon ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen gesammelt hat. Aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass es auch auf sehr viel Interesse auch für das Thema Organspende selber stößt. Und das finde ich immer schön, wenn Menschen da offen für sind.
Wissen Sie etwas darüber, wie lange ein Spenderherz, ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck ist, halten kann?
Wenn man jetzt die Haltbarkeit googeln würde, würde dann eine nicht so hohe Zahl bei rauskommen. Das sind so 10, 11 Jahre. Die Statistik wird aber natürlich durch ganz viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Und es kann genauso gut sein, dass das Spenderherz 30 Jahre hält. Ich kenne Menschen, die schon über 30 Jahre ein Spenderherz haben. Also das kann einem keiner so genau sagen.
Gibt es schon die ersten Menschen, die ein zweites Spenderherz bekommen haben?
Auch das gibt es ja.
Die 24-jährige Julia Henning, die seit 3 Jahren mit einem Spenderherz lebt. Im Interview mit meinem WDR-Kollegen Jürgen Wiebicke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. Es war mal wieder großes Tennis in Paris bei den French Open. Jannik Sinner, der Weltranglistenerste aus Italien, gegen den Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic aus Serbien. Es ging um den Einzug ins Finale und das hat Sinner erreicht. 6:4, 7:5, 7:6. Für uns war Guido Ringel dabei.
Er ist die Nummer 1. In der Rangliste ohnehin, aber eben auch auf dem Platz. Und das musste auch der große Novak Djokovic spüren und akzeptieren. Was für ein Dreisatzsieg, was für ein Rausch. Sinner beherrschte in diesem Halbfinale auch den besten Spieler der Geschichte. Der Italiener traf fast alles, war laufstark und sicher, mit Druck auf den Ball aus nahezu jeder Situation und gepaart mit Übersicht. Nur verschwindend wenige Wackler. Faszinierend war das und brutal gut. Einen so unterlegenen Djokovic haben Tennisfans in aller Welt selten gesehen. Was aber nicht an der Schwäche des 38-Jährigen lag, sondern an der Dominanz des Jannik Sinner. Und deswegen ist der Mann aus Südtirol mit einem sensationellen Auftritt im Finale. Der Gegner dort am Sonntag ist der Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Der Spanier profitierte nach einer kniffligen Auseinandersetzung gegen Lorenzo Musetti von der Aufgabe des Italieners. Wegen einer Oberschenkelverletzung war im 4. Satz Schluss.
Ja, und das Duell Nummer 1 gegen Nummer 2 der Weltrangliste, das gibt's auch im Finale der Frauen. Da trifft am Nachmittag Arina Sabalenka aus Belarus auf die US-Amerikanerin Coco Gauff. Und schon vorher gibt's in Paris ein rein deutsches Finale. Bei den Junioren Max Schönhaus aus Soest gegen Nils McDonald aus Schwerin. Der kann das alles kaum glauben.
Mega geil, mega happy, mega erleichtert auch. Und wir wollen die Woche natürlich noch krasser machen. Aber bisher war es echt eine mega Woche. Alles von einem Erlebnis her, von allen Leuten, die hier sind, das ganze Team, die Familie ist mega schön.
Ja, und von diesem Mega-Ereignis, den French Open, von Paris jetzt weiter nach Rom. Da waren am Abend einige der weltbesten Leichtathletinnen und Athleten am Start in der Diamond League. 15 Stationen gibt's in dieser hochkarätigen Serie. Rom war die 5. Der Höhepunkt, das 5000-Meter-Rennen der Frauen. Da hat die Olympiasiegerin Beatrice Chebet aus Kenia gewonnen. In der zweitbesten Zeit, die jemals gelaufen wurde. Für uns hat Christian Hake die Wettkämpfe beobachtet und da gab's auch ein Highlight aus deutscher Sicht.
Absolut. Robert Faken hat Geschichte geschrieben und den fast 45 Jahre alten deutschen Rekord über die 1500 Meter geknackt. Es war der älteste noch bestehende deutsche Männerrekord auf einer olympischen Laufdistanz. Thomas Wessinghage hatte den im August 1980 aufgestellt. Trotzdem wurde Faken in seinem Lauf mit 3 Minuten 30,80 nur Vierter und das, obwohl er zu Beginn der letzten Runde noch in Führung gelegen hatte. Die Siegerzeit von Azzedine Haps aus Frankreich unter 3,30, also das war insgesamt ein sehr schnelles Rennen, auch wenn Superstar Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen nicht dabei war. Robert Faken hat aber auf alle Fälle gleich bei seinem Einstieg in die Saison gezeigt, dass er gut drauf ist und dass er das Zeug hat, im Herbst bei der Weltmeisterschaft über die 1500 Meter ins Finale zu laufen.
Nicht ganz so gut lief es bei den deutschen Diskuswerferinnen. Marieke Steinacker wurde 5., Christine Pudenz 7. und Platz 7 belegte auch Weitspringer Simon Batz. Die nächsten Diamond League Stationen sind Oslo und Stockholm und das Finale der Diamond League, das findet dann kurz vor der WM statt, Ende August in Zürich. Schon am Sonntag steigt das Finale der Fußball Nations League, Portugal gegen Spanien in München. Und das deutsche Team hat dieses Finale ja verpasst, spielt in Stuttgart um Platz 3 gegen die Franzosen, die im Halbfinale trotz der 4:5 Niederlage gegen Spanien eine ziemlich spektakuläre Vorstellung gezeigt haben. Aber cool bleiben, sagt Angreifer Dennis Undaff.
Wir haben das Spiel nicht angeguckt als Fan und haben gefiebert, boah, wie krass die sind oder so, sondern haben das Spiel analysiert. Und da hast du halt auch brutale Spieler mit riesiger Qualität und ja, jetzt liegt's am Staff, uns einen Gameplan zu geben und wir bereiten uns dann darauf vor.
Deutschland gegen Frankreich, Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Und im Halbfinale der Nations League treffen dann im Herbst auch die deutschen Fußballerinnen auf Frankreich. Zum Schluss noch zu den deutschen Basketballerinnen. Die kommen knapp 2 Wochen vor Beginn der Europameisterschaft in Form, haben in Heidelberg das Team aus der Türkei besiegt, dank einer starken zweiten Halbzeit vor allem. 81:65 stand es am Ende. Die 3 Vorrundenspiele bei der EM steigen in Hamburg. Und wenn das deutsche Team weiterkommt, dann geht's zur K.O.-Runde nach Griechenland. Land nach Piräus.
Und das war der Sport in der ARD Infonacht mit Jan Möller.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Aus der Europäischen Kommission heraus sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen bezahlt worden sein. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf Geheimverträge zwischen Kommissionsbeamten und Nichtregierungsorganisation. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Punt.
Laut Zeitung sollen Brüsseler Beamte beispielsweise die Gruppe Client Earth beauftragt haben, gegen deutsche Kohlekraftwerke zu klagen. Damit habe man das finanzielle und rechtliche Risiko für die Betreiber erhöhen wollen. Der Verband Friends of the Earth habe für Kommissionsmitarbeiter gegen das Freihandelsabkommen Mercosur agitiert, obwohl die EU selbst es gerade aushandelte. Entsprechende Verträge aus dem Jahr 2022 listeten konkret auf, was Beamte der EU-Kommission von den Aktivisten erwartet hätten.
Bundesinnenminister Dobrindt hält an den verstärkten Grenzkontrollen fest. Er will, dass sich der Europäische Gerichtshof mit dem Thema Zurückweisungen und Geflüchteten beschäftigt. Das sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dobrindt zeigte sich überzeugt, dass sich seine Maßnahmen innerhalb des europäischen Rechts bewegen. Weiter betonte er, dass die Migrationswende auch kommen müsse, um zu verhindern, dass politische Kräfte wie die AfD in die Lage kämen, radikale Lösungen umzusetzen. Die SPD will höhere Krankenkassenbeiträge für Gutverdiener. Als Grund dafür nannte der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Pantazis in der Bild-Zeitung die finanzielle Lage der gesetzlichen Versicherung. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Um die Kassen zu stabilisieren, sollte die Beitragsbemessungsgrenze bei den Krankenversicherungen auf 8.050 Euro angehoben werden, schlägt Pantazis vor. So wie das bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall ist. Bisher müssen nur bis zum Bruttoeinkommen von 5.512,50 Euro Beiträge in die Krankenkasse gezahlt werden. Alles oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei. Zustimmung zu dem SPD-Plan kommt von der grünen Opposition. Deren Gesundheitsexperte Dahmen sprach von einem richtigen Schritt neben umfassenden Strukturreformen.
Die US-Behörde für Regierungseffizienz DOGE darf auf die persönlichen Daten von Millionen Amerikanern zugreifen. Das hat der oberste Gerichtshof der USA zugunsten einer Berufung der Trump-Regierung entschieden. Zuvor hatte eine untere Instanz DOGE Zugriff auf die Daten der Sozialversicherungsbehörde beschränkt. Die Regierung argumentierte, dass DOGE die Daten brauche, um Verschwendung und Betrug zu bekämpfen. Betroffen sind unter anderem Details zu Gehältern, gesundheitliche Daten und Schulurkunden. Das Wetter in Deutschland. Am Tage stark bewölkt mit sonnigen Phasen, dazu Schauer und Gewitter. Im Osten länger freundlich, maximal 16 bis 24 Grad. Am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft bei 15 bis 21 Grad und am Pfingstmontag nur im Süden sonnig und trocken, sonst weiterhin wechselhaft bei 16 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A8 München Richtung Salzburg zwischen Traunstein, Siegsdorf Ost und Anger. 8 Kilometer Stau wegen eines defekten Busses auf der rechten Spur. Und die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord in beiden Richtungen bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Eine Umleitung führt über die A2. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Guten Morgen. Es gibt Bilder von bewaffneten Banden, die im Gazastreifen in Kooperation mit der israelischen Armee operieren sollen. Nun häufen sich die Medienberichte darüber, nachdem ein israelischer Politiker das öffentlich gemacht hat. Was steckt hinter dieser Kooperation und diesen Aufnahmen? Welche Interessen verfolgt die israelische Armee dabei? Jan-Christoph Kitzler ist der Sache auf den Grund gegangen.
Avigdor Lieberman ist ein altgedienter Politiker in Israel vom Typ Bulldozer. Gerade ist er in der Opposition und hat es mit einer Veröffentlichung geschafft, die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu in Schwierigkeiten zu bringen. Kritik am Krieg im Gazastreifen gibt es in Israel genug, aber das, was Lieberman in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 12 gesagt hat, ist Sprengstoff. Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf. Ein schwerwiegender Vorwurf, aber auch was danach passierte, war eher ungewöhnlich. Benjamin Netanyahu tat nämlich so, als sei das, was Lieberman da gesagt hatte, völlig normal. Was hat er schon veröffentlicht, dass Sicherheitsbehörden Clans in Gaza beauftragt haben, die sich gegen die Hamas stellen? Was soll daran schlecht sein? Das ist nur gut, es rettet Leben israelischer Soldaten. Aber die Veröffentlichung dessen hilft ausschließlich der Hamas. Das, was da vom israelischen Regierungschef lapidar bestätigt wurde, ist keine Kleinigkeit. Denn während Israel im Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen kämpft, kooperiert die Armee mit anderen Gruppen und stattet sie offenbar auch mit Waffen aus. Im Gazastreifen erreichen wir Ali Abu Hashem. Er will nicht viel über sich verraten, nur dass er Aktivist ist. Offen spricht er aber über die Ziele Israels bei dieser Kooperation. Die Israelis wollen, dass sich die Palästinenser selbst regieren. Entsprechend dem israelischen Wunsch sollen einige Milizen mit der Führung des Gazastreifens beauftragt werden. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass eine Miliz im Süden des Gazastreifens gebildet wurde, die 100 bis 300 Menschen umfasst. Diese Miliz wird von Yasser Abu Shabab geführt. Diese Miliz besteht aus einer Gruppe Krimineller und einige waren in Gefängnissen im Gazastreifen. Das ist ein gefährlicher Indikator für die nächste Phase. Yasser Abu Shabab, der Milizenführer, ist Anfang 30. Er hat einen Facebook-Auftritt. Dort gibt es Fotos von ihm mit schusssicherer Weste und einer Waffe in der Hand. Vor der Brust hängt lässig eine Sonnenbrille. Auch die Miliz, die ihr anführt, hat einen Auftritt in den sozialen Medien. Dort nennt sie sich Palestinian Popular Forces. Es gibt ein Logo und im Text palästinensisch nationale Töne. Die Gruppe soll in Abstimmung mit Israel im Süden des Gazastreifens operieren. Ein anonymer israelischer Offizieller sagte im Radiosender Kan, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir reden über eine militärische Einheit, die Anweisungen von hoher Stelle bekommt. Gangs in Gaza werden mit Waffen ausgestattet. Sie bekommen Anweisungen von Offizieren und vom Geheimdienst, die vor Ort begleiten. Yasser Abu Shabab ist sicher kein Freund der Hamas. Er soll wegen Drogenschmuggels in Gaza im Gefängnis gesessen haben. Und es gibt Gerüchte, dass er und seine Miliz Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben, auch eine Terrororganisation. Von sich selbst sagt die von Israel unterstützte Miliz, sie sichere die Hilfsgüter. Tatsächlich gibt es Vorwürfe, ihre bewaffneten Kämpfer hätten LKW mit Hilfsgütern geplündert. Ali Abu Hashem, der Aktivist aus Gaza, über das, was möglicherweise dahinter steckt. Die Hamas schafft es nicht mehr, den Gazastreifen zu kontrollieren. Dieses Chaos erstreckt sich ehrlich gesagt über das gesamte Gebiet. Es gibt Chaos und ein Vakuum. Es gibt niemanden, der die palästinensische Bevölkerung schützt. Heute schließt die Miliz dieses Vakuum. Das Zeichen ist klar. Die Hamas ist nicht in der Lage oder hat große Probleme, den Gazastreifen zu führen. Israel jedenfalls scheint in der jetzigen Phase auf die Truppe zu setzen und könnte dieses Modell auch in anderen Teilen des Gazastreifens nutzen. Kritiker sagen, damit setze Israel auf andere, sehr radikale Kräfte und das trage nicht zur Stabilität im Gazastreifen bei.
Jan-Christoph Kitzler berichtete.
Wirtschaft.
2 Jahre ist es nun her, der Untergang der Schweizer Großbank Credit Suisse. In letzter Minute übernommen von der UBS. Nun soll ein neues Gesetz dafür sorgen, dass die nicht in eine ähnlich dramatische Situation gerät. Wie das gelingen soll, dazu hat der Schweizer Bundesrat nun seine Pläne präsentiert. Katrin Hondel berichtet.
Das Schreckensszenario von 2023 soll sich nicht wiederholen im Bankenland Schweiz. 2 Jahre nach dem Untergang der Traditionsbank Credit Suisse plant die Schweizer Regierung nun schärfere Regeln. Man habe Lehren gezogen aus der großen Krise, so die Schweizer Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter.
Die Krise der Credit Suisse hat gezeigt, dass die Regulierung Lücken hat, die nun geschlossen werden müssen, damit eine ähnliche Krise möglichst verhindert werden kann. Und wenn es trotzdem zu einer Krise kommt, dass auch eine global systemrelevante Bank stabilisiert oder geordnet abgewickelt werden kann.
Lex UBS werden die neuen Regulierungspläne auch genannt, denn es geht nun besonders um die einzige verbleibende Schweizer Großbank, die UBS, damit nicht noch einmal wie bei der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS der Staat als Bankenretter eingreifen muss. soll die Mega-Großbank UBS künftig bis zu 26 Milliarden Dollar mehr Eigenkapital vorlegen für ihre Tochterfirmen im Ausland. Außerdem sollen höhere Mindestanforderungen an die Liquidität systemrelevanter Banken gelten, auch um im Krisenfall Hilfen der Schweizer Nationalbank in Anspruch nehmen zu können. Zudem sind strengere Kontrollen geplant. Bei Managementfehlern und Regelverstößen soll die Finanzmarktaufsicht in Zukunft früh intervenieren und auch Bußen verhängen können. Ein sogenanntes Verantwortungsregime soll Pflicht werden. Marlene Amstadt, Direktorin der FINMA, der Schweizer Finanzmarktaufsicht.
Führungskräfte sollen bei Fehlverhalten einfacher zur Rechenschaft gezogen werden können. Auf anderen wichtigen Finanzplätzen hat sich ein solches Verantwortlichkeitsregime bereits seit Jahren bewährt und zeigt eine klare präventive Wirkung.
Die Schweizer Bankiervereinigung kritisierte in einer Stellungnahme die Regulierungspläne als, Zitat, überladen und in Teilen schädlich für die Schweiz. Auf eine selbstverschuldete Krise einer einzigen Bank werde nun mit einer Regulierungswelle für alle Banken reagiert, so der Bankenverband. Der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz dagegen gehen die Vorschläge der Regierung viel zu wenig weit, wie es in einer Mitteilung heißt. Man begrüße zwar die Stärkung der Finanzmarktaufsicht und die geplanten Eigenkapitalauflagen, doch insgesamt seien die vorgestellten Maßnahmen zu zaghaft, so die Kritik der Sozialdemokraten. Anlegerinnen und Anleger scheinen die Regierungspläne nicht zu schockieren. Noch während der Pressekonferenz der Finanzministerin legte die UBS-Aktie um über 6% zu.
Ich freue mich natürlich darüber. Das heißt also, dass der Markt das nicht als dramatisch einschätzt, sondern offensichtlich als sachgerecht. Und wir haben ja auch immer gesagt, dass letztlich diese Frage wahrscheinlich schon eingepreist war.
Bis die neuen Regeln tatsächlich in Kraft treten, dauert es aber noch bis mindestens 2028. Die Regierungspläne müssen erst noch dem Parlament vorgelegt werden. Auch eine Volksabstimmung ist wie immer in der Schweiz möglich.
Katrin Hondel berichtete über die neuen Pläne der Schweiz mit Blick auf die Bank UBS. Mathe, Bio, Englischkurse sind ja Standard in der Oberstufe eines Gymnasiums. Aber ein Medizinkurs, das ist doch ziemlich bemerkenswert und bundesweit auch einmalig. Bei einem Gymnasium in Goch am Niederrhein steht Medizin aber schon seit einigen Jahren nach Wahl auf dem Stundenplan. Der Kurs soll Gymnasiastinnen und Gymnasiasten optimal auf ein Medizinstudium vorbereiten. Ralf Lachmann berichtet.
Oberstufenschülerin Viktoria Denk ist begeistert. Sie findet, das medizinische Fachwissen wird am Gymnasium in Goch sehr spannend und anschaulich vermittelt.
Und wir bekommen halt alle zwei Wochen einen fiktiven Patient, also eine Fallgeschichte. Jetzt haben wir auch gerade eine neue besprochen.
Da ging es um eine neurologische Erkrankung, also eine Schädigung von Gehirn bzw. Nervensystem.
Zum Beispiel Epilepsie oder Parkinson oder auch den Schlaganfall. Genau dazu müssen wir sehr vieles lernen, den Aufbau des Gehirns und die ganze Durchblutung, die ganzen Arterien und Venen zum Beispiel.
Zuerst werden Krankenvorgeschichten, Symptome und Beschwerden der fiktiven Patienten im Unterricht besprochen, zu Hause von den Schülern nachgearbeitet. Nach zwei Wochen würde dann im Unterricht geklärt, an was der jeweilige fiktive Patient erkrankt ist, sagt Dr. Med. Christina Titire-Basalik.
Das Ganze ist ein Teamwork und wir besprechen untereinander, so wie richtige Ärzte, was denkt ihr, was könnte sein und wie könnten wir das behandeln und welche Therapiemöglichkeiten, welche Ideen ihr habt.
Normalerweise ist die Allgemeinmedizinerin in einer Gemeinschaftshausarztpraxis in der nahegelegenen Wallfahrtstadt Kevela tätig, freut sich aber wie ihre Berufskollegen und Kolleginnen aus dem Kreis Kleve einmal die Woche auf den zweistündigen Medizinkurs am Gocher Gymnasium.
Wir reden über Hausärzte, Orthopäden, Zahnärzte, die dabei sind, Kinderärzte. Es ist also ganz breit gefächert, auch ein Unfallchirurg ist dabei,
sagt Dr. Thomas Kattelans. Er ist Oberstufenkoordinator an der Nordrhein-Westfälischen Schule und hat die Medizinkurse dort maßgeblich mit auf die Beine gestellt.
Seit 2019 bieten wir diesen Medizinkurs für die Schülerinnen und Schüler an und haben in den zwei Jahren zuvor dieses ja tatsächlich einzigartige Projekt in der Bundesrepublik entwickelt.
Anatomie, Physiologie und Biochemie stehen zum Beispiel auf dem Stundenplan. Lateinische Fachbegriffe müssen sitzen, medizinische Multiple-Choice-Tests absolviert werden, wie später eben im Medizinstudium. Bei Exkursionen würden auch praktische Erfahrungen vermittelt, erzählt Schülerin Viktoria Denk.
Und wir machen auch verschiedene Exkursionen zum Beispiel. Wir waren auch mal im Krankenhaus und haben einen Nähkurs gemacht in Kevela oder waren bei Frau Titire in der Praxis und
ja, so eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt.
Im nächsten Jahr steht ihr Abi an und sie möchte, wie viele der Medizinkursteilnehmer des Gocher Gymnasiums, dann Medizin studieren. Und danach, sagt sie, gerne auch wieder zurück aufs Land, also an den Niederrhein, als Hausärztin oder Zahnärztin.
Ralf Lachmann berichtete über Medizin als Unterrichtsfach in einer Schule am Niederrhein. Ralph Gibson zählt zu den wichtigsten US-Fotografen des 20. Jahrhunderts. In Deutschland ist er trotzdem noch ein Geheimtipp. Ein neuer Bildband aus dem Taschenverlag könnte das ändern. Auf 550 Seiten zeigt Gibson sein fotografisches Lebenswerk. Von Los Angeles bis Afrika. Silke Lahmann-Lammert stellt den Fotografen und das Buch vor.
Das Foto, das Ralph Gibson an den Anfang seines Buches stellt, zeigt wenig und erzählt doch viel. Zu sehen sind die verschränkten Arme eines Mannes hinter seinem Rücken. Seine Jacke ist abgewetzt, die Hände von harter Arbeit gezeichnet. Umso zarter und zerbrechlicher wirkt die Rose, die er zwischen seinen Fingern hält.
Love me tender, love me sweet.
Ralph Gibson hat das Rückenporträt 1960 in San Francisco aufgenommen. Schon damals interessierte er sich für Details, für Nahaufnahmen und Ausschnitte, die die Fantasie in Gang setzen. Wer ist der Mann mit den schmutzigen Händen? Arbeitet er in einer Werkstatt oder den nahegelegenen Docks? Und für wen ist die Rose bestimmt? Als Gibson die Aufnahme machte, war er 21 und auf der Suche nach seinem eigenen Stil. Ein Kunststudium brach er ab, um als Assistent bei Fotografiegrößen wie Dorothy Lang und Robert Frank zu arbeiten.
In den ersten Jahren war ich mit meiner Arbeit so unzufrieden, dass ich das meiste davon wegwarf.
Die wenigen Frühwerke, die Gibsons gnadenloser Selbstkritik standhielten, bilden den Auftakt einer Reise durch das Œuvre des 86-jährigen Fotografen. 1967 zog er von der Westküste nach New York.
Mit 3 Leicas und $200 in der Tasche. Ich mietete ein Zimmer im Chelsea Hotel, in dem ich 3 Jahre lang blieb. New York und ich passten wunderbar zueinander, als hätten wir aufeinander gewartet.
Gibson fotografiert die Neonbuchstaben der Künstlerherberge vor einem schwarzen Nachthimmel, Hotel, und im rechten Winkel darunter Chelsea. Mit einem Gespür für geometrische Formen, für Licht und Schatten bringt er Struktur und Rhythmus in seine Bilder. Manche Aufnahmen erinnern an Arbeiten des russischen Konstruktivisten Alexander Rodchenko. Gibson zieht mit seiner Kamera durch die Straßen, fängt die pulsierende Stimmung ein, den Geschmack von Freiheit und Aufbruch, der Ende der 1960er Jahre in der Luft liegt. 1970 veröffentlicht er The Somnambulist, ein Buch, das ihn auf einen Schlag berühmt macht. Fotos wie Traumsequenzen zeigen rätselhafte, oft unheimliche Szenen. Eine nackte Frau treibt auf einem See. 2 Menschen sitzen mit verbundenen Augen auf einer Parkbank. Ein älterer Herr am Steuer einer glänzenden Limousine wendet sich erschrocken zur Seite. Manche Aufnahmen erinnern an Filmstills. Kein Wunder, Gibsons Vater arbeitete bei Warner Brothers und vermittelte seinem Sohn Statistenrollen in Hitchcock-Filmen. Eine Erfahrung, die ihn prägte. Wie der britische Regisseur arbeitet er mit Hinweisen und Andeutungen und überlässt den Schrecken und das Befremden dem Publikum. Die Aufnahmen in dem neuen Bildband nehmen uns mit nach Europa, nach Afrika, Südostasien und Südamerika. Doch mehr als die Angabe, an welchem Ort wir uns befinden, bekommen wir nicht. Ralph Gibson ist kein Dokumentarfotograf. Seine Bilder atmen die Atmosphäre, die Stimmung einer Stadt. Das, was einen Ort faszinierend, geheimnisvoll und manchmal auch gefährlich macht. Fotos, die wie ein Film in unseren Köpfen weiterlaufen.
Silke Lamann-Lammert über den Bildband Ralph Gibson, Photographs 1960 bis 2024. Das umfangreiche Buch hat 552 Seiten und kostet 60 Euro.
Standpunkte.
Zwischen Harmonie und Schlammschlacht. Mal wieder steht Donald Trump im Fokus der Weltöffentlichkeit. Auf der einen Seite ein recht reibungsloser Antrittsbesuch des Bundeskanzlers. Auf der anderen, so scheint es zumindest, das Ende der Männerfreundschaft mit Elon Musk. Wir schauen darauf, wie verschiedene Medien den Märzbesuch bei Trump und auch das Zerwürfnis zwischen Trump und Musk bewerten. Wir beginnen mit einem Kommentar von Sebastian Hesse im Deutschlandfunk. Er wählt für den Märzbesuch in Washington die Überschrift Desinteresse als Erfolg.
Es wurden Artigkeiten ausgetauscht, Merz Englisch wurde gelobt. Über die weitesten Teile der Begegnung jedoch saß Friedrich Merz einfach unbeteiligt daneben, als Trump Fragen zu innenpolitischen Themen beantwortete. Es sagt viel über das deutsch-amerikanische Verhältnis in diesen Tagen aus, dass Desinteresse bereits als Erfolg verbucht werden kann. Misstöne? Nicht zu vernehmen. Doch was wird dem rosaroten Auftakt folgen? Nun wissen wir nicht, was Merz unter vier Augen zu Trump gesagt hat. Wenn aber beim Gastgeber hängen geblieben ist, dass dieser Kanzler tatsächlich schwierig ist, im Sinne von beharrlich mit unverhandelbaren Kernanliegen, dann wäre etwas gewonnen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt von einem unerwartet reibungslosen und harmonischen Treffen und vergleicht den Antrittsbesuch mit einem Tango, der nur zu zweit getanzt werden kann.
Der Kanzler wäre mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn er Trumps Einladung zum Tanz nicht angenommen hätte. Auch wenn klar war, wer dann führt. Oberstes Ziel des Antrittsbesuches war es und musste es sein, die Basis für ein möglichst gutes persönliches Verhältnis zu Trump zu legen. Auch nach dem geglückten deutsch-amerikanischen Eröffnungsreigen auf dem glatten Parkett im Weißen Haus bleibt jedoch offen, ob Trump nicht lieber Kasachok mit Putin tanzt, dem die Ukraine, so sagte Trump es noch in Gegenwart des Kanzlers, so viel bedeute wie der eigene Augapfel.
Und wenn wir bei der Tanzmetapher bleiben wollen, dann ist das bei Trump und Tech-Milliardär Musk wohl gerade eher ein extrem unbeholfener Disco-Fox. Und dabei steht für beide sehr viel auf dem Spiel, kommentiert die Wirtschaftswoche aus Düsseldorf.
Mit dem Streit bringt Musk sein gesamtes Firmenimperium ins Risiko. Würde Trump seine Drohung wahrmachen, sämtliche Subventionen zu entziehen, stünden rund 22 Milliarden Dollar an Staatsverträgen mit SpaceX zur Disposition. Unter anderem für Flüge zur ISS und zum Mond. Umgekehrt ist Musks Raumfahrtunternehmen für die US-Regierung inzwischen so etwas wie eine zweite NASA. So sind die Wrestling-Fans Musk und Trump in einem Stalemate angekommen, einer Pattsituation, in der kein Kämpfer seine Position mehr verbessern, sondern nur noch verschlechtern kann.
Auch die Taz aus Berlin zieht den Vergleich zu großem Drama und zum Kampfsport. Trump gegen Musk, der Kampf der Alpha-Männchen.
Was sich die beiden an den Kopf werfen, wie sie sich gegenseitig verfluchen und bedrohen, ist natürlich ganz großes Kino. Politik und Inszenierung, Ursache und Wirkung, nichts ist mehr eindeutig auseinanderzuhalten. Irgendwie bleibt die Hoffnung, dass die WählerInnen von dem Chaos um Trump bald die Nase voll haben, sodass die lethargischen Demokraten bei den Midterm-Elections im kommenden Jahr Teile der Macht zurückerobern können. Wenn Musks rumpolterndes Auftreten wenigstens dazu beiträgt, dass er auch Trump mit in den Abgrund zieht, dann, aber nur dann, könnte man doch noch ein herzliches Dankeschön sagen.
Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Hannover sieht es als gute Nachricht, dass Musk der Macht- und Meinungswucht von Trump etwas entgegnet.
Wer in Freiheit leben will, für den ist der freie Austausch von Meinungen unverzichtbar. Nach dem Start der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump schien genau jener Nährstoff in den USA nahezu ausgerottet zu sein. Um Trump herum entstand ein System von Ja-Sagern und Günstlingen. Deswegen hat Elon Musk der Welt einen wichtigen Dienst erwiesen. Er hat einem Mann widersprochen, der Sonnenkönig gleich agiert, ohne genau abschätzen zu können, welche Nachteile das für ihn bringt. Er provoziert damit nun eine Art Stresstest für die freiheitliche US-Gesellschaft.
Das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Pascal Küpper.
Der Stichtag.
Und den widmen wir heute einem großen Entertainer. Tom Jones feiert seinen 85. Geburtstag. Kerstin Burlage mit einem Porträt des Sängers, der mit Sexbomb, Delilah oder It's Not Unusual die Charts eroberte.
Der Song macht Tom Jones 1965 zum Star. Mit seinem Hüftschwung in engen Hosen, seinem wallenden Brusthaar und irgendwie auch immer etwas biederen Macho-Flair ist er der Gegenentwurf zu den Beatles. Als Tom Jones 1969 auf Tour durch die USA geht, sind seine Konzerte ausverkauft. Er bekommt seine eigene Fernsehshow, in die er sich Größen aus Rock, Pop und Soul einlädt. Unter anderem Stevie Wonder, Janis Joplin und Aretha Franklin. Songs zu interpretieren, entweder im Duett oder als Gast bekannter Bands, wird genauso zu Tom Jones' Markenzeichen wie sein kraftvoller Bariton. Und er ist ein Entertainer, dem man anmerkt, dass sein liebster Ort die Bühne ist.
Musik ist mein Leben, wirklich wahr. Ich liebe es zu performen, ich liebe das Touren, ich liebe es, auf die Bühne zu gehen. Es ist mir ein Fest.
Ab Ende der 1970er wird es ruhiger um den Tiger, bis 1988. Da interpretiert Tom Jones zusammen mit The Art of Noise den Prince-Titel Kiss neu und landet damit einen internationalen Hit. Ende der 1990er lädt er Duettpartner ein, um sein Album Reload aufzunehmen. So kommt der Sänger immer wieder in die Charts, verkauft geschätzte 100 Millionen Tonträger. Er erfüllt sich selbst einen großen Wunsch und nimmt ein Gospel-Album auf. If I shut myself off. Tom Jones ist nachdenklicher geworden, spätestens seit dem Tod seiner Frau 2016. Heute wird Tom Jones 85 Jahre alt.
Der Stichtag von Kerstin Burlage. Ja, und das war sie, die ARD-Infonacht, heute mit Konstanze Nastarowitz. Schön, dass Sie dabei waren. Heute ist Samstag, der 7. Juni. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und in das lange Pfingstwochenende. Lassen Sie sich von den vielen Wolken- und Gewitterphasen nicht die Sommerlaune verderben. Die Zeit, es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der westlichen A10 Richtung Dreieckwerder zwischen Falkensee und Brieselang liegen Gegenstände. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring in Höhe Detmolder Straße ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Bitte umfahren Sie diesen Bereich möglichst weiträumig. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt bis Anfang Dezember. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee Richtung Hohenzollerndamm wegen Tunnelschäden gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Gegen Unionsfraktionschef Spahn werden neue Vorwürfe wegen umstrittener Maskenbeschaffungen während der Corona-Pandemie erhoben. In einem internen Untersuchungsbericht heißt es, der frühere Bundesgesundheitsminister habe einer Firma aus seiner Heimat ohne Ausschreibung den Beschaffungsauftrag erteilt. Im Vorfeld habe es Widerstand aus dem Innenministerium und dem Corona-Krisenstab gegen die Vergabe gegeben. Spahn habe sich darüber hinweggesetzt, zitieren NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus dem Bericht. Dem Bund entstand dadurch mutmaßlich ein Milliardenschaden. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. Fahrgäste müssen im Regional- und S-Bahn-Verkehr Einschränkungen in Kauf nehmen. Zwischen den Bahnhöfen Berlin-Spandau und Charlottenburg wird an den Oberleitungen gearbeitet. Deshalb fahren zum Beispiel die Linien RE8 und RB23 nicht zum Flughafen BER. Außerdem wird wieder an der Eisenbahnbrücke über der Wollangstraße gebaut. Das betrifft die S-Bahn-Linien 1, 8, 25, 26 und 85. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in 3 Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgeführt.